Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Spezial.
Hier ist der erste deutsche Podcast mit der Badab-Show.
Ach, wunderschön.
Das können wir gerade nochmal machen.
Ich hatte Airwolf. Die erste Lüge sofort am Anfang. Wir reden heute nicht über den Badab-Mahlstrom-Komplex, sondern haben uns letztes Mal, als wir versucht haben, diese Folge aufzunehmen, die wir leider gemeinschaftlich verkackt haben, haben wir uns über 1000 andere Themen unterhalten. Und da ist ein ganzer Sonderrelease rausgekommen, den ich aber leider löschen musste. Und jetzt nehmen wir den einfach normal auf. Wir sind gläsern. Wir erzählen euch, was hier für technische und gesundheitliche Probleme gerade stattfinden.
Ich würde die Verkackung schon auf meine Kappe nehmen.
Nein, ich bin Marxist und das tragen wir alle gemeinsam.
Damit es allen gleich scheiße geht.
Damit es allen gleich schlecht geht wie im Kommunismus.
Wunderbar.
Wenn hier einer reinscheißt, dann haben wir gleich alle Durchfall. Also von
daher dann ist das Santa.
Ein Akt der Solidarität, gemeinsam leiden.
Gemeinsam Virus teilen.
Ja, wir haben einen Haufen Themen, die wir heute behandeln. Und das Ganze als Sonderrelease bündeln. Wir hätten Black Hole Blaster Fragen zu beantworten. Wir reden über Games Workshop Marktstrategien. Wer es kauft, hat selber Schuld.
Bin schon jetzt richtig wütend. Ne? Boah.
Ja, der Stolper Titus Release vom Warhammer Skulls Fest inklusive. Wir sprechen über andere Podcasts natürlich nur mit den höchsten und lobendsten Worten. Ja, wir reden über diverse Events, die noch anstehen. Wir haben einfach viel zu erzählen und haben einfach da jetzt mal so eine ganze Sonderfolge mit, so eine Spezialfolge mit gefüllt. Ja, womit wollen wir am besten beginnen? Wer hat Lust? Wir könnten hier vielleicht die Black Hole Blaster Sachen erstmal abarbeiten.
Ja.
Hast du da Bock drauf oder musst du erstmal ein bisschen
warten? Nö, das kriegen wir hin. Ich habe jetzt schon einen halben Whisky weg, also geht da.
Ich glaube, sauer.
Ja, wir sind übrigens vollzählig heute. Wir sind alle da.
Yippie. Nur für euch.
Was? Black Hole Blaster? Was ist das denn?
Black Hole Blaster. Ich habe da was ausgearbeitet. Und ich hoffe, meine Teamkollegen hier werden dann halt dementsprechend halt mit rein feuern. Einfach ihren Saft.
Ja, wir hatten ja nämlich zwei Fragen gestellt bekommen. Einmal von Tobias und noch eine von dem lieben Oliver.
Richtig gute Fragen.
Wollen wir die Fragen einmal verlesen oder hast du das gebündelt oder wie hast du das gemacht? Also der Oliver, wir fangen mal mit dem lieben Tobias an. Der hat geschrieben: Hi Andy, ich habe eine Frage für den Black Hole Blaster. Was genau hat es mit der Anzahl der Gründungen auf sich? Von diesen da Nummerierungen habe ich nach 20 Jahren Warhammer 40k Büchern zum ersten Mal bei euch im Podcast gehört. Der Lexikanum-Artikel ist auch echt überschaubar. Was hat es mit den ganzen nicht nummerierten und offenbar unbekannten Gründungen auf sich? Und warum wird dann auf einmal nach so großen Lücken wieder weitergezählt? Es wäre nett, wenn ihr dazu bei Gelegenheit etwas Licht ins Dunkel bringen könntet. Vielen Dank. Und dir einen schönen Sonntag, Tobias. Er wünscht explizit nur mir einen schönen
Sonntag. Das ist schön.
Deswegen, gut.
Dann sollte er auch nur dir zuhören.
Deswegen fällt die Frage und beziehungsweise die Antwort jetzt auch ziemlich einfach aus.
Alter Ego-Ficker, du.
Genau, ich habe mich damit beschäftigt und ja, genau, der Tobias war das mit der einen Frage und der Christian hat tatsächlich so ein Bundle an Fragen halt kreiert.
Der Oliver.
Oh Gott!
Es ist der Whisky.
Willst du Tobias zuerst beantworten und dann verlesen wir Oliver?
Ja, können oder? Wir so durchziehen. Im Endeffekt kann ich da jetzt auch nicht so explizit krass ins Detail gehen, weil an dem einen oder anderen, ich sag mal, Gründung würde ich gerne in die Zukunft schieben und mal eine richtige Folge aufnehmen. Ich erwähne beispielsweise die verfluchte Gründung.
Oder die Sentinel-Gründung, auch sehr geil. Haben wir alle schon mal erwähnt, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall, ich fange einfach mal so an. Wir hatten mal zu der generellen Skalierung der Gründungen, wie das so schön auf dem Timetable Lexikanum auch ersichtlich ist, gibt es einen Haufen, einen riesen Haufen an Gründungen zwischendurch, die halt gar nicht irgendwie in irgendeine Form dieser Zählung reinfallen. Und ich verstehe auch die Anzahl der, oder die Nummerierung tatsächlich auch nicht. Aber es gibt halt hervorzuhebende große Gründungen, die meiner Meinung nach eher gezählt werden müssten. Allerdings, wie so schön auch zu sehen, in dem Lexikanum-Artikel, beziehungsweise diese Skalierung, die bis, wo geht die nochmal ganz hin? Die geht bis zur Ultima-Gründung, das wäre sozusagen die 27. Gründung.
Das ist die mit den Primaris.
Richtig, ganz genau.
Die eigentliche verfluchte
Gründung. Hier sind halt immer nur, ich sag mal, die im Lexikanum erwähnten Orden mit aufgeführt. Natürlich gibt es eine unendlich größere Vielzahl an Orden, die mit in diese einzelnen Gründungen reinkommen. Aber genauso wie häufig wieder steht eine Nummer, genauso häufig steht unbekannt, separat, unbekannt, unbekannt, separat, aufgestellt und so weiter. Also es ist halt ein bisschen wischiwaschi und die Zeitabstände sind halt grob auf die 10.000 Jahre von der, oder eher 8.000 Jahre, was erzähle ich denn? 10.000 Jahre natürlich nach dem Großen Bruderkrieg bis in die sozusagen heutige Zeit, also ins 40. Jahrtausend, 41. Jahrtausend. Genau, wir haben halt einmal die großen Primogenitororden. Das sind dementsprechend halt, ich sag mal, die Loyalistenorden natürlich, die halt die Musik bestimmen. Und die Gründung fand halt, also die zweite Gründung, die erste Gründung sind die Legion, die zweite Gründung dann halt die Aufsplittung in die Folgeorden. Und das hat man natürlich ganz besonders oder ganz bewusst gemacht, der Roboter Gilliman. Um halt,
das war ja seine Idee, weil das ist ja nach dem Codex Astartes wollte er ja, also wolltest du wahrscheinlich gerade erzählen, dass kein einzelner Space Marine Legion mehr so viel Macht hat wie zur Zeit der Heresy.
Richtig, ganz genau. Die Machtreduktion, das hatte ich auch auf dem Schirm. Aber nicht nur seine Idee war das, sondern auch im Endeffekt, er hat es ja auch einfach der Menschheit angesehen, dass die Menschheit eine Legion nicht mehr verträgt oder nicht mehr vertraut. Und deswegen macht es durchaus Sinn, das so zu reduzieren. Und es gibt halt die 8 Primogenitororden, so, das sind halt sozusagen die Mutterorden. Also wir sprechen hier von den Ultramarines, Dark Angels, Imperial Fists, Iron Hands, Salamanders, Blood Angels, Raven Guard, White Scars und Space Wolves. Wobei die letzteren haben gar keinen Nachfolgeorden. Die tauchen irgendwann wirklich sehr viel später auf. Da gab es mal, ich glaube, das ein oder andere Projekt. Wolf Brothers oder sowas, das ging ein bisschen nach hinten los. Also die sind de facto eigentlich, die haben keine Nachfolgeorden.
Und bis zur Ultima-Gründung. Also die haben jetzt ja diese
Jetzt geht's halt los, wo man halt auch viele, das ist ja diese Besonderheit, die der Belisarius, der hat ja einige jetzt sag mal Fehler.
Belisarius.
Der hat auf jeden Fall einige kleine Fehler aufrauchen können, weswegen jetzt auch die Gensa der Space Wolves möglich ist. Aber im Endeffekt haben wir einmal die Ultramarines, die heute 2/3 aller Orden stellen, also alle Nachfolgeorden. Und wir sprechen hier von einer ungefähr grob geschätzten Zahl von 1000 plus minus.
Alleine schon, weil es ja so eine riesige Legion war.
Ja, natürlich. Und
das ist auch in das Dunkle Imperium Seuchenkrieg, glaube ich, war das, wo Gilliman das auch sozusagen sich selber in Frage stellt, weil dadurch, dass er so viele Abspaltungen der Ultramarines gegründet haben, hat er sich ja im Prinzip eine Legion
geschaffen.
Behalten. Ja. Also alleine, ja, genau. Und das stellt er dann auch selber in Frage, ob das vielleicht nicht auch ein bisschen sein eigener Egoismus und, sag ich mal, seine eigene Vorherrschaft sichern sollte, ne? Also er reformiert das Ganze ja auch nochmal dann, als er wiederbelebt wird.
Ja, aber andererseits haben die Dark Angels ja eigentlich auch nichts anderes gemacht. Also die Nachfolgeorden der Dark Angels und die Dark Angels selbst nennen sich selbst noch Legion der Sühne und agieren halt sehr relativ miteinander mit
so einem Gilliman ist es ja offiziell.
Ja. Und auch darf ich ganz kurz auch mit einer ganz anderen mit einer ganz anderen Selbstgerechtigkeit, sage ich jetzt mal dabei. Ne? Also der Löwe war ja dagegen, dass die Legionen aufgesplittet werden und der Codex Astartes. Während Gilliman ja doch schon ziemlich hinterfotzig. Ich meine, der hat ja im Prinzip, hätte er einen zweiten Bürgerkrieg riskiert, gründet sich dann aber quasi seine eigene Legion da zusammen, die ja auch irgendwie zig von diesen abgespaltenen Chapters verteidigen ja auch seine 500 Welten von Dings hier, ne? Also das ist schon so, das ist ja schon fast Space Wolf-like, mit dem so, ja, ne, wir haben keine Zauberer.
Ist halt schön subtil gemacht, so hinten, ne? Dann, ja, es gibt nur noch 1000 Ultramarines, ganz klar, aber es gibt auch noch diese 10.000 Nachfolgeorden, von denen ich allen der Chef bin. Und aber alle müssen sich an den Codex Astartes halten und c'est la vie.
Schön. Und jeder zweite hat irgendwas mit Ultramar oder McCrack im Namen, aber sonst sind wir alle autark.
Ja, so ja. Doll jetzt.
Ja, das auch ist ja nicht, aber tatsächlich in der Ultima-Gründung. Ist es ja nochmal alleine, dass sie Ultima-Gründung heißt, aber ja. Da ist es halt richtig krass mit diesen ganzen Sons of Gilliman und, ne? Also das ist schon immer sehr offensichtlich, woher die abstammen. Wenn du dir so Sachen wie die Mortificators anguckst, da würdest du halt nie denken, dass die von den Ultramarines abstammen, weil das einfach voll die Kranken sind, so, ne?
Oder hier Praetors of Orpheus, die haben ja sogar das Ultramarine-Wappen in ihrem Wappen.
Ja, zum Beispiel, oder Sons of Omega auch, die haben halt das Ultramarine Uno umgedreht. Und das Ding ist halt...
genau wie die Alpha Legion.
Genau. sind ja auch quasi blau.
Das Ding ist halt, wie halt schon angesprochen wurde, dass halt die Ultramarines nach dem Bruderkrieg halt auch noch am meisten Manpower hatten und damit halt am meisten loswerden wollten. Also...
Die sind ja auch einfach zu spät angekommen.
Eben, also wenn du so, keine Ahnung, ich möchte mal wissen, wie die Raven Guard das in dem Codex Astartes aufgenommen hat. So, okay, oh, wir sollen nicht mehr als 1000 sein? Okay, wir sind 300. Also
fühlen sich hart diskriminiert.
Und dann haben wir noch die Ashen Claws irgendwo da hinten. Ja. Eigentlich wollten wir die gar nicht mit einbeziehen.
Aber ja.
So, ihr dürft jetzt nicht mehr als 1000 sein. Und Corvus Coraxor, willst mich eigentlich verarschen oder was?
Ich habe nicht dabei, Mann.
Emotional Damage.
Ja, hat Nico die Frage beantwortet? Ja, oder?
Ja, ich wollte halt nur, weil er auch noch wissen wollte, wie es zu diesen großen Zeitabständen kommt halt.
Ich glaube, dass halt einfach in 10.000 Jahren so einiges an Orden und Gründungen halt einfach verschütt geht.
Ja, natürlich. Ja, ich glaube, Nico hatte dafür auch eine Antwort parat.
Oh. Genau. Genau.
Wer weiß.
Ja, aber das ging tatsächlich auch erst, also die Idee jedenfalls dazu, ging ja erst M32 los, nach nämlich diesem Krieg gegen die Bestie. Vorm Krieg gegen die Bestie hat man tatsächlich den Space Marine in solches oder als Funktion, als Auslaufmodell gesehen. Weil es gab de facto keine großen Bedrohungen zu der Zeit. Weswegen ja auch die imperiale Armee war so...
Das haben wir in der Folge damals, glaube ich, mit reingenommen, dass da schon überlegt wurde, die alle auszumustern und
abzusägen. Genau, ich glaube, 15. und 16. Aufnahme war das, glaube ich.
Ja, aber erzähl doch einfach nochmal, Nico.
Genau, ja, den Krieg gegen die Bestie, da will ich gar nicht so ins Detail gehen. Im Endeffekt war es halt die damals größte Bedrohung für die Menschheit und hat die Menschheit auch an den Rand der Zerstörung geführt. Und da hat man aber festgestellt, mit diesem Entschlackungsmodell, also sprich wenig Orden, wenig Mannstärke, da kannst du halt diese Angriffsplaneten, mit denen die Orks unterwegs waren, ja, Angriffsplaneten, nicht Space Hulks, Angriffsplaneten, dagegen kannst du halt nicht viel machen. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich eine große neue Gründung stattfand. Also ich, meiner Meinung nach der zweiten Gründung, die noch fast erwähnenswerteste, ist halt diese vierte Gründung, wo wirklich mehrere hundert Orden aus dem Ärmel geschüttelt wurden und um halt die Galaxis zu beschützen. So, und aber ansonsten ist, warum halt Abstände stattfanden zwischen dieser Skalierung, das ist nicht rausfindbar. Ich denke einfach, dass es halt eine Vielzahl von kleineren Gründungen gab, die ähnlich rund um, keine Ahnung, Zeiträumen von 100 Jahren stattfanden und die wurden gesammelt als keine Ahnung, 8. Gründung oder 9. Ja. Gründung. So in der
Form. Ich glaube auch, das ging ja auch viel um Bedarf, ne?
Ja, total.
Also weil sich ja auch so eine Gründung nicht an einem Tag abspielt, sondern über größere Zeiträume zieht. Zum Beispiel diese Sentinel-Gründung wurde ja gezielt nach stabilen Gensaaten gesucht, die das Imperium nachhaltig verteidigen können, sozusagen. Genau. Und dieser Prozess einer Gründung ist ja erstmal vernünftiges Genmaterial dafür sammeln, dann vernünftige Aspiranten dafür sammeln und. So, und dann versuchen, zum Beispiel der verfluchten Gründung war ja das Hauptziel, Makel aus den Gensaaten herauszubrennen sozusagen. Das hat ja nur so mittel geklappt. und dementsprechend hat man meistens irgendein besonderes Ziel mit einer Gründung. Und das zieht sich ja über einen Zeitraum in dem Moment, sag ich mal, wo das Projekt losgeht bis zum Abschluss. Und da können schon ein paar hundert Jahre vergehen.
Ja, darf ich ganz kurz? Ich habe mich ja am Wochenende so ein bisschen über die Executioners eingelesen und da steht's halt auch im Buch mit drin, ne, dass die halt, Exorzists. Und da steht's halt auch in dem Buch mit drin, dass die halt da irgendwann gegründet wurden und weil das mit also in den Zeitraum passt, wo ein paar andere Orden mitgegründet wurden, wurde das quasi dann mit zur 13. also Gründung mit dazugezählt. Ne?
Ja, der genau so habe ich mir das auch gedacht. Genau.
Also es ist kein, so eine Gründung ist kein singuläres Event, wo sich das, also vielleicht ist das bei irgendeiner Gründung auch mal passiert, aber das ist alles in allem nicht irgendein singuläres Event, wo das Monitorum sich denkt irgendwie so, ja, wir gründen jetzt mal eben 20 Orden, paff, aus dem Boden gestampft, sondern so, da ist das und da ist das und da ist das, das passt ungefähr zusammen. Weil, ne? So, und dann wird da eine Gründung raus.
Ja, vor allem so Hand aufs Herz, so das Imperium ist halt auch relativ groß und wenn du dann halt mehrere Brennpunkte hast, Imperium, wo gerade was los ist und dementsprechend dann darauf reagierst, dass du Space Marine Orden gründest und das überschneidet sich dann halt, weil das halt, wie gesagt, nicht innerhalb von einer Woche passiert, so eine Gründung, dann kann man die, glaube ich, dann wirklich so als eine Phase zusammenschließen oder wird dann vielleicht auch mal zu einer Phase oder als eine Gründung zusammengeschlossen.
Schön gesagt, auf jeden Fall. Wollen wir zu Olivers Fragen kommen? Soll ich einmal die Frage von Oliver vorlesen?
Die Fragen.
Fragen, genau. Dann kannst du sie danach abarbeiten, na klar. Dass man einmal im Bilde. Moin, ihr liebgewonnenen Menschen. Diesmal spricht er uns alle an.
Finde ich wirklich nett.
Für mich auf jeden Fall ein Schlag in die Magen. nachdem ich fast alle Folgen angehört habe, ist mir eine Frage aufgekommen. Ihr sprecht immer wieder von den Ordensneugründungen oder von den gegründeten Nachfolgeorden. Mir stellt sich da die Frage, warum Nachfolgeorden? Warum nicht bestehende Orden erweitern oder wieder auf Sollstärke bringen? Woher kommen die grundsätzlich gebrauchten Personen wie Ordenspriester, Captains, Apothekarius und sonstige für eine Neugründung? Wo kommt das ganze Geld her, um das zu bezahlen? Woher nimmt man die Schiffe und die ganze Besatzung? Wie kann ich mir das vorstellen? Fliege ich zum Mars und sage denen vom Mechanikum, ich brauche da mal was, um einen Orden neu zu gründen? Was habt ihr auf Lager und was kostet das? Was brauche ich an Genehmigungen und wo bekomme ich nicht? Das beschäftigt mich doch ziemlich. Könnt ihr da mal eine Erklärung für bringen? Grüße aus der Nähe von Köln.
Das mit dem Bezahlen kann ich relativ schnell beantworten. Da gibt's irgendein Event und dann sagt imperiale oberste Rat oder Senator Olaf Scholz irgendwas von Zeitenwende und stellt dann 100 Milliarden Euro bereit und da wird wieder aufmediziniert.
Ähnlich habe ich das auch raus, Herrn. ich habe das jetzt einfach mal in 6 Fragen aufgesplittet. Frage Nummer 1, genau. Warum nicht bestehende Orden erweitern oder wieder auf volle Sollstärke bringen?
Ja, haben wir eigentlich gerade beantwortet, so um halt die Macht zu
spielen. Richtig, genau.
Lass doch Nico das bitte beantworten. Jawohl.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, im Endeffekt, das wurde halt durch die vorangehende Frage eigentlich schon beantwortet, beziehungsweise auf volle Sollstärke bringen. Das passiert tatsächlich kontinuierlich, lieber Oliver. Die ganze Zeit haben die natürlich Verschleiß durch irgendwelche Gefechte, Tote etc. Also die werden ständig aufgefüllt. Nur, das ist eigentlich schon, also das wird auf jeden Fall permanent gemacht. Deswegen.
Da gibt's ja aber auch zum Beispiel mit den Tiger Claws den Fall, dass dieser letzte verbleibende Captain sozusagen ja mit den restlichen 300 Tiger Claws nach Terra fliegt und sozusagen eine Neugründung beantragt. Also wenn du komplett ausgebrannt bist und einfach kein Material mehr hast, dann kannst du tatsächlich einen Antrag drauf stellen, dass dir, sag ich mal, dass die Magos Biologis neue Gensaat zur Verfügung stellt für eine komplette Neugründung des Ordens.
Genau, und da das können wir halt mit in die Frage integrieren, woher bekomme ich die Genehmigung für eine Neugründung? Und zwar, genau, unter anderem auf diese Art und Weise. Oder, ganz besonders erwähnenswert, du hast den Passierschein A38.
ich habe damit gerechnet,
der ist, kommt. Der musste kommen. Ja, also bessere Vorlage gibt's nicht.
Er brannte mir auch auf der Zunge.
Oder aber, du musst halt als Orden einfach einen so enorm guten Eindruck beim Senat hinterlassen haben, dass du die Ehre erhältst, einen Nachfolgeorden zu gründen. Also es sind halt wirklich besonders herausragende Leistungen, die das eventuell ermöglichen, dass du die Genehmigung bekommst, einen Nachfolgeorden zu gründen. Jetzt beispielsweise, oder gerade unsere Thematik mit den Astral Claws, die haben halt die Ehre bekommen, Nachfolgeorden zu gründen aufgrund ihrer Leistung. Andy, wie viele?
Ich glaube, 2 oder 3. 3, glaube ich.
3, ne? Ich glaube, 3 waren das.
Ja, das eine ist aber nur die Tiger Claws sind bekannt.
Genau. Aber also das wäre halt sozusagen die Genehmigung.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass so eine Ordensgründung vom Imperator angeordnet oder zumindest abgesegnet werden muss.
Du kannst überhaupt nicht lesen, Spander.
Na, ich meine, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass der da halt auch nur dass er das zumindest absegnen muss.
Da steht dann irgend so ein Arschloch am goldenen Thron und sagt, ich spüre, der Imperator.
Ich spüre, dass er da Bock drauf
hat.
Ja, exakt so.
Ich wollte gerade sagen, dafür ist auf der hohe Senat zu Terra da. Die sprechen ja im Namen des Imperators.
Und komplett uneigennützig, natürlich, versteht sich.
Da weht so ein kalter Wind ums Poloch und dann wissen die, okay, es ist Zeit für die Sub-Zero.
Aber hier mit der
Imperator
diese Kiste nein. Mit den diese Kiste mit den Ordensneugründungen, das führt ja auch immer wieder mal dazu, das hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Folge, dass da ja teilweise auch Informationen mal so hart verschütt gehen, dass es ja dazu kommen kann, dass zwei Orden quasi den gleichen Namen dann auf einmal haben, ne? Wie das der Fall bei den Death Eagles zum Beispiel ist. Also, die sind ja gar nicht mehr da. Ja, dann gründen wir mal neu. Moment mal, was?
Dann kommen sie auf einmal wieder. Oder mit den, waren das die Celestial Lions, wo beide Gründungen quasi so hoppala und beide sind so super, standen unter einem super schlechten Stern und haben so richtig die Jacke voll bekommen?
Ich glaube, ja.
Kann passieren.
Celestial Lions war,
aber ich glaube, das sind eher die Ausnahmen. Ja, klar,
das sind halt Kuriositäten.
Also das sind schon.
Ja. Genau, dann komme ich halt zu Frage, woher kommt das ganze Geld dafür? Ganz einfach. Der imperiale Zehnt, den nun mal jede Welt abdrücken darf, beziehungsweise muss, das deckt tatsächlich so ziemlich jede Kostengeschichte ab, was die Materialgeschichten angeht und was die Menschen angeht. Also wirklich, wenn du jetzt überlegst, da sollen jetzt 1000 Marines gezüchtet werden oder so, da werden sich freiwillig Millionen Menschen für opfern, weil es einfach für jeden imperialen Bürger eine Riesenehre war, jetzt sein eigenes Kind oder höchst selbst oder wie auch immer in irgendeiner Form als Astartes-Anwärter in Betracht gezogen zu werden. Das ist natürlich so enorm geil. Also an Menschmaterial mangelt's nie, was das angeht. Also
würde ich auch sofort machen, aber die nehmen da ja nur Jungs.
Aber die weibliche Fraktion ist mega stolz darauf, wenn ihre Söhne da aufgenommen werden. Ne? Also wenn du sagen kannst, hey, in meiner Familie ist ein Astartes oder aus meiner Familie stammt ein Astartes, das ist natürlich echt schon ganz dicken Vogel
geschossen. Oder da gibt's doch in der Nightlords-Trilogie auch so einen richtig bitteren Moment, wo Talos und sein, sag ich mal, leiblicher Bruder sozusagen auf so einer Parade nochmal auf Nostramo sind und ihre leibliche Mutter in der Menge steht und die beiden das überhaupt nicht checken und die wird dann einfach totgetreten.
ja, stimmt.
Nightlords halt.
Ich erinnere mich.
Hallo Mutti, bam!
Ja, diese... Die so Tränen in den Augen. Ja, meine Söhne, bla bla bla. Genau.
Zum Finanzieren kann ich noch was einwerfen oder was anmerken.
Ja.
Ja, unbedingt.
Oder wenn du halt irgendwie nicht die Möglichkeit hast, irgendwie auf einen Planeten zurückzugreifen, wo du irgendwie Gangs ernten kannst oder irgendwie die Aristokratie ihre gezüchteten Supersöhne irgendwie zur Verfügung stellt, dann landest du halt auf irgendeiner Todeswelt und nimmst dir die härtesten Höhlenbewohner-Halbaffen mit, die du da findest.
Ja, machen viele, halt Space Marines, ne?
Von Todes- ja, wenn du halt ein komplettes Universum zur Verfügung hast, dann hast du halt auch ein komplettes Universum voller Menschen.
Und halt zur Finanzierung, das ist, das klingt halt nach alles nach sehr, sehr viel, aber so 1000 Orden, 1000 Mann sind imperial gesehen gar nicht so der große Faktor. Also die Streitkräfte machen Space Marines vielleicht einen Promille wert aus. Also die Finanzierung ist nicht so das Problem. Da kostet jetzt Astra Militarum oder die Flotte sehr, sehr, sehr viel mehr und die kriegt man auch unterstellt. Oder unterhalten.
Oder man findet halt irgendwas Cooles, Altes und sagt, guck mal hier, Adeptus Mechanicus, wir haben hier diesen coolen alten Scheiß gefunden. Gebt uns dafür mal bitte für 1000 Mann Servorüstung und Rhinos.
So einen alten Macintosh, der noch keiner weiß, was das ist.
Aber. Einer hat für einen Dolch einen ganzen Planeten bekommen. Was weißt du, was der für einen Macintosh kriegt?
Ich präsentiere euch Floppy Disk.
Floppy Disk.
Ich habe hier einen Sandwich Maker.
Genau, aber gute Überleitung, Dennis, in puncto hey, Tauschhandel, 1000 Astartes-Rüstung. Das würde ich nämlich gerne in die Frage mit einbauen. Fliege ich zum Mars dafür, um quasi den ganzen Krempel zu bezahlen und macht mir mal so einen schönen Listenpreis? Ja und nein. Also zum einen nein. Es gibt zwar wirklich alles, was für einen Orden gebraucht wird an Material, auf dem Mars, beziehungsweise dort wird's produziert, aber es gibt galaxisweit einfach enorm viele Forge-Worlds des Mechanikums, die Geräte herstellen, oder aber es sind einfach Schmiedewelten, die vielleicht ja so ein bisschen supported werden, wie jetzt wieder Beispiel Astral Claws, in deren Umgebung werden halt in erster Linie Bolt-Waffen, Rhinos und Co. halt hergestellt, mit denen die halt die umliegenden Orden halt an sich binden, beziehungsweise halt verkaufen können oder verschenken oder wie auch immer. Aber im Endeffekt, nein, es muss nicht nur der Mars sein. Der Mars ist natürlich halt das Besondere, weil es ist halt die Geburtsstätte der ganzen Schmieden, wo man alles bekommen könnte. Und wo natürlich auch Schiffswerften sind, aber das gibt's tatsächlich überall. Natürlich jetzt nicht wie Sand am Meer, aber es gibt halt Schmiedewelten, ganz besonders hervorgehobene. Aber die deswegen nicht nur zum Mars.
Ja, gerade was Schiffe angeht, hast du das doch auf Neptun, glaube ich.
Ich habe das nicht verstanden gerade.
Ich sagte, gerade mit Schiffswerften, die sind ja gerade auf Neptun, glaube ich, stark vertreten, kann das sein? Da war doch was, das hatten wir auch mal.
Pluto war das. Pluto und die Monde und so.
So war das.
Da sind einige.
Ja, also Schiffswerften geht schon, er hat ja auch gefragt, woher kommen die Schiffe, woher kommt die ganze Besatzung. Aber ich sag mal, das Imperium der Menschheit mit seinen 1 Million Welten ist halt ein riesiger Militärapparat, ne? Also das siehst du ja hier schon auf unserer heutigen Erde, dass totalitäre Staaten wahnsinnig viel Kohle ins Militär stecken. Und wenn es irgendwo läuft, dann bei der Armee, ne? Also da wird so viel Material und Mensch mobilisiert. Also wenn es an allem hapert, aber an Mensch und Munition hapert es im Imperium.
Und Schiffe haben sie ja auch nicht mehr so krass. Also nach der Horus-Heresie hat man denen ja auch die ganzen großen Schiffe abgezogen von den Space-Marine-Orden. Aber nicht so diese riesen Kreuzer, die sie halt damals hatten.
Die Sachen von damals.
Doch,
aber klar, Strike Cruiser haben sie immer noch.
Ja, also das übliche Space Marine Schiff ist der Strike Cruiser und die Grand Cruiser haben die, also diese ganz großen, ich meine, das sind ja Grand Cruiser, ne, haben die im Schnitt 2 bis, wenn es hochkommt, 3. Also bei weitem nicht mehr so viele, aber haben sie noch.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also die Sachen, die so richtig Relikte geworden sind, sind halt diese unergründlichen Space Fortress Monasteries wie die Phalanx oder die Mata
Lacrimarum. Ja, das sind halt so wirklich schon so.
Ja, das sind schon richtige Bollwerke-Schiffe.
Aber so, es wurde halt auch darauf bedacht, dass so ein Orden nicht mehr so die Firepower im All hat, sondern da eher auf die Navy zurückgreifen. müsste, sollte.
Das tatsächlich muss man das auch dann der jeweiligen Aufgabe oder zukünftigen Aufgabe des Ordens ansehen. Wenn es jetzt zum Beispiel ein flottenbasierter Orden ist, wird natürlich dementsprechend mehr Manpower in die Flotte gesteckt, als jetzt ein Wächterorden, der ein Sektor abschirmen soll. Der wird natürlich eher panzerorientiert beispielsweise vorgehen oder
ja,
so.
Ja, da verweise ich gerne mal auf Speer des Imperators, wundervoller Roman von Aaron Dembski-Bowden. Die sind ja total abgeschlagen, hier die Emperor Spears. Haben ja eine ähnliche Situation wie beim Butt-Up War. Die sollten ja mit drei Orden, glaube ich, eine Zone verteidigen. Der eine ist illoyal geworden und der andere komplett fast ausgelöscht. Und die machen quasi den Job alleine und haben noch einen Astartes-Orden extra gegen sich. Und die haben halt auch chronische Ressourcenknappheit und die lackieren nämlich Navy-Schiffe um mit ihren Ordensfarben, weil denen langsam die Astartes-Schiffe ausgehen. Und das wird von diesen Mentors-Legion-Typen, der da vorbeikommt, halt auch ziemlich kritisch beäugt, dass die das machen. Also wenn man sagt, greift mal auf die Navy zurück.
Übernehmen die einfach? Ja. Oder werden die Schiffe den
zurückgeben? Ja. Konfiszieren die Schiffe und lackieren die in ihren Farben um, damit sie selber eine krassere Flottenstärke haben.
Das ist ein schönes Schiff.
Das ist mein schönes Schiff.
Wäre ein Jammer, wenn sich das einer unter den Nagel reißen würde.
Die Besatzung bleiben ja dementsprechend ja auch treu und loyal eher so dem Schiffskapitän und der natürlich, ja, auch das sind jetzt meine neuen Chefs, okay, ich bleib bei denen. Aber die sind da, Fähnchen im Wind ist typisch für solche Schiffsbesatzungen.
Wenn da ein 2,50 Meter Space Marine sagt, du fährst jetzt für mich, dann fährst du für den und was ist mit dem diskutieren?
Hast du gerade 1,50 Meter gesagt?
Also 2,50 Meter.
Ah, okay, 2,50 Meter.
Also der Ordensmeister von den Emperor Spears, der läuft ja meist gebückt und ist bucklig, also vielleicht kommt er auf 1,50 Meter.
Oh Gott.
Lest diesen Roman.
Wer ist denn dieser bucklige
Jauch? Das ist unser Chef, halt die Schnauze.
Auf jeden Fall.
Ungefähr genau so läuft das ab, als der Mentors Legion-Typ das erste Mal den Ordensmeister trifft. Was ist denn das für ein Kerl? Was für ein Freak, Mutant? Ach nee, warte mal, das war deren erster Versuch im
Primat. Das ist unser Ordensmeister Buckelfips.
Ja, genau so ist es halt.
Ist das ein umgebauter Firstborn oder was, den sie primarisiert haben? Hat nicht so.
Nee. Die haben der Mentors Legion-Typ findet heraus, dass die Emperor Spears, also er soll halt untersuchen, was da los ist. Diese Gruppe von Verteidigern in der Zone hat auch irgendeinen Namen, ich weiß aber nicht mehr. Sie heißen nicht mal Strong Waters, aber irgendwas ähnliches. Und er fliegt da halt hin und wundert sich halt auch voll, warum ist denn der Ordensmeister von denen mit so einer starken Behinderung und wieso ist der, dem passt halt seine Rüstung gar nicht richtig und so, ne? Er ist aber halt der Ordensmeister. Und dann findet er halt raus, dass die schon die Primaris-Technik durch die Cicatrix Maledictum geschickt bekommen haben. Und aber nicht so richtig die Anleitung, wie das funktioniert. Und haben halt sich so versucht. Und dann kommt er nachher auch in so Katakomben, in so eine Art Mausoleum, wo sie halt ihre Toten ehren, wie sie Space Marines halt ihre Toten ehren. Aber das sind halt alles so völlig verwachsene, bei der Umwandlung gestorbene Aspiranten, weil die halt das mit den Primaris-Genen nicht vertragen haben. Und so haben die Emperor Spears halt sich selber beigebracht, wie man Primaris baut. Und inzwischen können sie es halt auch, aber das erste Subjekt, was das Ganze überlebt hat, ist halt der Ordensmeister geworden.
Super. Die sehen aber auch cool aus, ne? Wo ich gerade google. Meine Fresse.
Ja, also wenn ich einen Primaris-Orden bauen würde, dann auch den. Weil die auch vom Lore her einfach mega gut sind, ne? Da haben ja auch die Ultramarines damals gesagt, okay, ihr seid Nachfolgeorden, gib ihm. Das spielt halt, glaube ich, ein paar hundert Jahre nach dem Indomitus-Kreuzzug. Und dann, und als die Ultramarines die gegründet haben, da gab es halt noch keine Primaris. Und da haben sie halt zu so einer super Barbarenwelt, wo die herkommen, haben die denen halt ihre ganze Zivilisation gebracht, sag ich mal.
Ah, drum.
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt Demokratie, so einen auf den. Haben da ihre ganzen super coolen McCrack Gebäude hingestellt, überall standen so römische Politikgebäude, was weiß ich, ne? Wie das halt auf McCrack auch aussieht, weißer Marmor, bla bla bla. Dieser Barbarenplanet wurde dann aber wieder von den Ultramarines verlassen. So, ihr habt jetzt hier euren Space Marine Orden, viel Vergnügen damit. Und dann sind die Ultramarines halt wieder weggefahren und die haben halt einfach diese ganzen römischen, McCrack-artigen Städte komplett verfallen lassen. Ne? Also die haben da halt gesagt, ey, damit können wir überhaupt nichts anfangen und sind halt zurück zu ihrer Höhlenmenschenkultur gegangen und spucken sich Blut ins Gesicht und opfern jedes dritte Mal.
ein bisschen wie so Völkerwanderungsfranken, finde ich ganz cool.
Ich finde, deswegen ja, auch dieser Ruhmkram auf den Schulterpanzer. So der Keilschriftartige.
Ja, die sind halt auch... Ja, das ist halt auch so von der Kultur so beschrieben, dass halt diese Barbarenstämme die Space Marines halt auch voll scheiße finden, ne? Also die sind denen nicht geheuer und die stehen auch abseits dieser Kultur, also ganz im Gegenteil zu den Ultramarines, die ja sehr dicht mit ihrer Bevölkerung zusammenleben, ist es bei den Emperor Spares so, dass die halt wie Ausgestoßene, wenn du halt Marine wirst, dann gehörst du eigentlich nicht mehr richtig zu unserem Stamm dazu. Die beobachten das halt so melancholisch von außen, aber dürfen nicht teilhaben an diesen krassen Festen und so, die diese Naturvölker da quasi feiern.
Och, Herm. Ja, ich glaube, das sind aber auch eher so Ausnahmen, oder?
Ja.
Wenn man jetzt auf die Vielzahl der Orden...
Total, aber es gibt halt, die Ausnahmen sind halt geil, ne? Wie die Modificators oder auch
die
auch so aus der Art schlagen. Ja, hast du noch was zu beantworten vom lieben Oliver?
Genau, abschließend hätte ich noch einmal, woher kommen die gebrauchten Personen wie Ordenspriester, Captains, Apothekari und Co. Bei einer Neugründung? Das ist relativ easy. Ein Nachfolgeorden wird natürlich supported durch den von ihm abstammenden Orden. Und die gucken natürlich halt schon bei ihren ganzen Aspiranten des Nachfolgeordens auf Talente, Spezifikationen, einfach Besonderheiten, die hervorstechen, wie bei ihrem eigenen Orden auch. Und dementsprechend werden die natürlich rausgezogen. Dann gibt es nicht selten auch solche Situationen wie, also in allen Bereichen, sei es jetzt im Tech Marine, also dass du irgendeinen technikaffinen Typen hast, der auf jeden Fall ein Tech Marine werden könnte oder der mit, ja, ich sag mal, mit Medizin gut kann, also Apothekari, oder psychisch, Psi begabt, dann der Skriptor, und genauso auch bei den Führungstalenten. Und nicht selten wird von einem, ein Kompanie-Captain von dem, Geburtsorden, wird das der Ordensmeister des zukünftigen Nachfolgeordens. Also auch das gibt es. Aber so strukturiert sich halt, ich sag mal, strukturieren sich die Spezialisten in so einer Neugründung. Genau. Und damit würde ich jetzt auch zum Abschluss kommen, sozusagen.
Ja, sehr schön. Somit haben wir die Fragen gut beantwortet. Ja,
geil.
Also vor allen Dingen Nico, richtig, richtig
auf
toll.
Auf jeden Fall.
Gerne. Ja, ich hoffe mal, lieber Tobias, lieber Oliver, wir konnten eure Fragen gut beantworten. Ihr seid zufrieden mit dem Outcome, auch wenn das jetzt sehr lange gedauert hat. Ich glaube, die erste Mail ist schon relativ lange her. Aber im Badab-Malstrom-Komplex sowas unterzubringen, ist halt bei dem ganzen Content immer ein bisschen Fehl am Platz. Aber wir hoffen, wir konnten das so gut verpacken. Dann Mats ab und wir sind erstmal raus.
Was? Black Hole Blaster? Was das denn?
Ja, was für ein toller Black Hole Blaster Beitrag. Ja, wir haben gerade mal 40 Minuten. Ja, wir haben gerade mal 40 Minuten auf der Uhr. Wir haben noch einiges auf der Uhr. Und zwar kommen wir zur Rubrik, wer es kauft, hat selber Schuld. Und zwar gar nicht mal komplett Warhammer Skulls. Kleine Erklärung zu Warhammer Skulls. Das ist neuerdings eine Videospiel Preview-Show von Games Workshop, die uns zeigt, was da noch kommt und was gerade in Arbeit ist. Früher war Warhammer Skulls mal was ganz anderes. Als ich Warhammer Skulls gesehen habe, habe ich gedacht, geil, Warhammer Skulls kommt zurück. Das war nämlich früher so eine Art Payback-System von Games Workshop. Du hast Produkte gekauft, hast dafür Skulls-Punkte bekommen und konntest die dann später für Exklusivartikel einlösen. Gab's richtig coole Gimmicks, Merch, Miniaturen. Richtig krass. War so ein Ding aus den 90er Jahren. Da hat die Instagram-Userin Mama Negan mal einen richtig coolen Goonhammer-Artikel zugeschrieben, beziehungsweise zwei Teile sogar. Packen wir in die Shownotes und verlinken auch ihr Profil, da findet ihr alles. Genau, aber heutzutage ist das gar nicht mehr so geil. Da ist das sondern eine Videospiel-Preview-Show. Bisschen ungünstig, da den gleichen Namen für zu wählen. Ich meine, da hätte man sich bestimmt was anderes einfallen lassen können. Aber egal, vielleicht wissen auch die heutigen Verantwortlichen bei GW gar nicht mehr so um Games Workshops Geschichte.
Ja, oder die Leute, die denken sich so, ah, guck mal, dann bringen wir hier was zurück. Oder wir bringen was, wo die Leute denken so, boah, cool, vielleicht ist es das von früher, wo es was umsonst gab. Und die so,
nein.
Ja, wobei, da fällt mir gerade wieder ein, André, das war ja zumindest bei uns hier im Warhammer Hamburg 1 Store in den Kolonnaden so. Da gab es ja vor einigen Jahren auch noch diese Bonuskarte, sag ich jetzt mal, wo du halt Punkte sammeln konntest für exklusiven Krempel, so wie Shirts und ich glaube, da hattest du auch dann mal irgendwann diese Kornwürfel her
ja,
und
so. Ja, ich erinnere mich dran.
Ja, total, aber das war ja das nicht so betitelt, das hieß ja nicht Warhammer Skulls.
Nee, aber es war nicht so betitelt, aber weil es ja eben um die Thematik ging, das ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß, aber es war ja ungefähr so.
Ja, als ich mit Warhammer angefangen habe, war das in den Warhammer Stores noch so, dass du so einen eine Broschüre bekommen hast, und dann musstest du die ganzen Standardauswahlen für deine Armee kaufen, und wenn du die dann voll hattest, dieses Heftchen, dann hast du den nächsten Codex gratis bekommen.
Auch geil.
Ja.
Ach geil.
Ich habe noch nie was gratis bekommen.
Um wieder auf die Überschrift, wer es kauft, hat selber Schuld zurückzukommen. Klar, die ganzen Videospiele, super, wer Videospiele spielt, freut sich mega darauf. Sehen auch echt gut aus, toll. Ich spiele selber gar nicht mehr so wirklich Computer, deswegen geht das an mir so ein bisschen vorbei. Aber sieht auf jeden Fall vieles sehr, sehr gut aus. Aber die haben auch ein Standalone-Brettspiel zu Space Marine 2 angekündigt mit einer exklusiven Titus-Figur.
Titus, Alter.
Dennis.
Beste.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also zum einen, ich freue mich über diese ganzen Computerspiel-Releases. Vor allen Dingen, ich freue mich sehr auf Space Marine 2. Ich habe das erste Spiel geliebt. Für seine Zeit war es super, eine geile God of War Alternative, sage ich jetzt mal. Natürlich mit Warhammer 40.000, was will man denn mehr? Und der Titus im alten Space Marine 1 sah fantastisch aus. Ja. Vor allen Dingen, wenn man den vergleicht mit dem, was die jetzt draus gemacht haben.
Ja, im jetzigen Trailer erinnert er mich so ein bisschen an Jason Clarke, den Schauspieler. Den kennt man vielleicht aus Terminator Genesis oder Everest.
Ach so, ja. Ja, das kann schon sein. Aber vor allen Dingen, wo er mich nicht dran erinnert, ist Titus.
Ja, schon.
Ich finde, boah, es ist zum Kotzen. Ja, also das Modell ist ja in seiner Langweiligkeit, Uninspiriertheit, Generik nicht zu übertreffen. Also alles, was die, was an der Firstborn-Rüstung von ihm geil nach Captain aussah, haben die jetzt alles runtergenommen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das eine Primaris-Rüstung?
Ja, nee, ist ja auch ein Lieutenant, ist ja kein Captain mehr.
Ja, doch, Lieutenant ist ja so eine Art Unter-Captain, ne? Also das ist ja.
Ja, aber ist kein Captain.
Ja, genau. Also
ja, und trotzdem.
Glaub, von seinem Rank-Badge her wäre das eigentlich ein Corporal, wenn ich mir so den alten Codex Ultramarines 2. Edition anguck, mit diesem roten Corona um den Schädel, müsste das eigentlich ein Corporal sein.
Das wäre dann aber noch unter Sergeant, das wäre dann...
Nee, das ist nicht unter
Sergeant. Corporal ist unter Sergeant.
Ja, vielleicht in der britischen Armee, aber nicht bei den Ultramarines. Mein Freund. Nee. Das ist alles anders. Nicht unbedingt besser. Auf jeden Fall, was nicht besser ist, ist die neue Rüstung von dem. Weil das ist, also da hätte man mir das Ding vorgehalten und gesagt, guck mal hier, wir haben hier ein richtig beschissenes neues Spiel gedruckt. Total lame, einfach hier generisch Copy-Paste, Bodenplatten auf ein nicht abgerundetes Kantenstück Pappe gedruckt. Wir schmeißen noch 20 oder 30 Hormaganten oben drauf, damit wir den Value irgendwie ein bisschen hochtreiben. Und dann einfach irgendeinen wirklich beschissen langweilig designten Lieutenant aus unserem neuen Schüler-Design-Programm, ja, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann ist es ein weiterer Lieutenant. Ich habe gar kein Problem mit, also viele Leute hassen ja immer direkt, schon wieder neue Lieutenant. Ich freue mich oft, weil die sind oft geile Modelle, um da schöne Sachen draus zu bauen. Immer gute Bits dabei. Aber ich meine, es ist der Posterboy des erfolgreichsten Videospiel-Franchises von Games Workshop, wo die Leute seit Space Marine 1 echt hart drauf gewartet haben. Und dann haben die da einfach den generischsten, langweiligsten Lieutenant gebastelt, der überhaupt nicht aussieht wie Titus. Das Modell ist so beschissen bemalt, der schielt sogar. Ja. Und dann haben sie dem halt auch noch irgendwelche, einfach irgendwelche random Bits aus dem Standardgussrahmen an den dran geschmissen. Also das ist eine absolute Frechheit. Und ich garantiere euch, der wird 35 Euro kosten, sobald man den irgendwie einzeln kaufen kann.
Wenn du den überhaupt einzeln kaufen kannst, im Moment, der soll ja in diesem Pressspiel kommen.
Ja, also ja, wenn man den Artikel liest, er kommt erstmal exklusiv in den USA
raus. Target, ne?
In Form dieses
Spiels. Und das Spiel finde ich schon eine Frechheit.
Ja, so, na klar.
Also das ist halt eine
ja, also wir wollen jetzt nicht von den
ultra abgespeckte Version von Kampf und McCrack Starter Set. Also,
ganz kurz.
Naja, also du hast auch irgendwelche Marker und so dabei. Ja, vielleicht sollte man denen mal erzählen, dass es Killteam schon gibt. So, ich hätte es ja witzig gefunden, hätten sie den als einzelnes Killteam. Dann hätte man dieses Spielfeeling gehabt. Einfach so ein overpowered Space Marine, ja, der ein ganzes anderes Killteam im Alleingang auseinander nimmt.
Mega gut.
Das wäre witzig gewesen. Aber es soll auf jeden Fall, das Modell soll im Nachgang noch in Europa verfügbar sein. Das Spiel in einer leicht abgewandelten Form wohl. Also das so in der Art stand das da. Vielleicht auch einfach nur anderes Boxart oder sowas. Aber das Modell soll es auch irgendwann wohl einzeln geben.
Target Exclusive, Alter.
Aber ganz kurz einmal von meiner Seite aus zu der roten Corona um den Schädel. Ich habe hier nämlich gerade den Space Marine Codex 8 Edition aufgeschlagen. Das ist Lieutenant, also Lieutenant Dienstgrad, Helm, blauer Helm, roter Streifen in der Mitte,
weiße Streifen. Ist, unter Primaris ist das auch
silberner Schädel drauf. Genau, das ist halt Lieutenant und das steht direkt unterm Commander. Also der nächste Dienstgrad wird dann.
Naja, das ist bei den Primaris auch so. Ich meinte nur, die Heraldik wäre meines Wissens nach dem alten, also Firstborn-Schema, Codex Astartes, wäre das nach dem alten ein Corporal mit dieser roten Corona.
Aber es ist ja im Prinzip ein Unterkapitän, ne? So ein der Zuarbeiter sozusagen.
Ja, er wurde ja offensichtlich degradiert. Da wird es wahrscheinlich noch Lore zugeben, wie das passieren konnte. Vielleicht, weil er sich als Captain der zweiten Edition ausgegeben hat im ersten Spiel. Und das ist ja eigentlich Cato Sicarius. Ja, stolpert es. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein wahnsinnig hässliches Modell ist. Also wir sind ja auch wirklich keine GW-Hater, ne? Also ich möchte auch wirklich, danach kommt auch wieder ein GW-Positiv-Beitrag. Die haben auch wirklich viel, also ich bin diesem Unternehmen auch, also ich bin nicht dem Unternehmen dankbar, weil das sind, weiß Gott, nicht unsere Freunde und ganz schön, das sage ich jetzt nicht, aber die haben halt mein Leben nachhaltig geprägt und
bereichert auf jeden Fall.
Sehr dankbar, aber ey, die bauen auch.
Ey, und das ist ja auch das Ding, warum ich so wütend über dieses Modell bin. Ey, ich bin enttäuscht, weil ich Erwartungen an diese Firma und
die hast du noch? Ne?
Vor allen Dingen jetzt, wo ich finde ja, das, was da an Space Marine, ja, habe ich. Also seit die neuen Terminator angekündigt sind, bin ich wieder richtig, habe ich richtig Bock. Ne, richtig, richtig Bock. Das ganze Artwork, was ich zur 10. Edition gesehen habe, sieht Bombe aus. Und dann bauen die uns das Stolpertitus, ne, der aussieht, als würde der halt irgendwie so über seinen Feldherrnhügel da, Tactical Rock oder wie das Ding heißt, stolpern. Scheußlich.
Aber weißt du, wer jetzt gerade richtig geile Terminator-Dateien rausgebracht hat? Wilf the Forging Realm nämlich. Dann solltet ihr mal bei Instagram auschecken. Da habt ihr nämlich richtig geile, richtig dynamische Terminatoren. Und
müsst nicht auf den Release der 10. Edition warten.
Da gibt's mittlerweile wieder, also generell, ne? Also es gibt ja mittlerweile schon ein paar Leute, die ich mag ja diese dicken Terminator und Space Marine, also normale Astartes so, ne? Und da gibt's mittlerweile auch ein paar, die da richtig, richtig geile, dicke Marines rausbringen. Finde ich toll. Finde ich toll. Und ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, Tortuga Bay arbeitet ja offensichtlich an Red Scorpions, ne?
Die haben nämlich einen Carib Cullen Release, also so ein Artwork von dem gepostet, ohne Kommentar. Dürfen natürlich auch nicht sagen, dass das Red Scorpions sein sollen, ne? Das ist ja klar.
Aber die haben die Tage ja auch den Körper schon gezeigt, ne? Ohne Arme und ohne Kopf.
Habe ich noch aber nicht
es
gesehen.
Ist, also, und der hat also exakt da den ganzen Klimbim an der Rüstung hängen, wie es da.
Ja, hoppla. Es kann aber auch mal passieren. Man will einen generischen Space-Krieger in Superrüstung designen und hoppala, sieht der halt genauso aus wie Carib Cullen, ne?
Meine Güte. Ich bin gespannt, welchen Namen die dem geben werden. Ich meine, Barabbas Dantioch haben sie auch Bogdantioch genannt.
Oh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, dass die sich jetzt, also Tortuga, darauf berufen können, dass dieser Stolperteil, das in deren, Computer gestolpert ist und dann natürlich genau so ein Modell erschaffen wurde.
Ja, der ist mitten ins Designstudio gestolpert, hat alles umgeworfen und auf einmal fiel da so eine ganze
Red Scorpions. Oh, das war ich, ja. Ups.
Na. Also, für die Zukunft kannst du merken, wenn irgendwas richtig schief geht, es war Stolperteitis. Ich glaube auch, dass mit der Cicatrix Maledictum ist auf seinem Mist
gewachsen. Der ist auch so reingestolpert und hat irgendwie den Boden aufgerissen. Aber
Der wollte sich irgendwo festhalten, damit er eben nicht umfällt und hat aus Versehen ein Loch in die Realität gerissen.
Hat sich am Nietnagel des Universums festgehalten und hat den rausgerissen bis zur Schulter.
Jetzt unterstreicht er meine Theorie, dass es für jedes geile Modell von Gewehr immer danach eins aus der Hölle gibt, dass es sich echt so die Waage hält. Das ist schon ganz schlimm und ganz geil.
Ja, aber wo sind denn die ganzen Geilen?
Die Terminatoren zum Beispiel, die angekündigt fand ich ganz gut. Die ganzen Tyranniden-Sachen finde ich ganz gut. Die neuen.
Jeder, der Shitu-Box auf dem Rechner hat, kann ein altes Modell 110%.
Ja, aber das hat nicht jeder auf dem Rechner. Und ich finde halt so, was es so an Modellen von Games Workshop gibt, gibt es halt sehr, sehr geile, aber halt auch sehr, sehr schlimme und dazwischen halt gar nichts. Also es gibt wenig Figuren die oder Minis von GW, die mich kalt lassen. Also wieder, ich finde sie richtig schön oder ganz.
Ja, ich glaube, das hat auch viel mit der Frequenz zu tun, wie die Releases bringen. Ne? Es ist einfach zu viel. Da geht halt auch viel in den Binsen. Aber darüber könnte man ganze Folge füllen. Ja.
Ein gutes hat das aber auch. Ich glaube, ich hoffe, dass, also ich habe ja auch über Facebook, über Instagram ein paar Mal echt, mir ist da richtig der Arsch geplatzt. Ich habe sogar was Negatives unter den Games Workshop.
Was?
Die werden bestimmt und, jetzt ihr komplettes Designteam. Ah, da ist bestimmt die Hölle los in der Ring. Oh, der Dennis hat
das geschrieben.
Ah, der Dennis. Liegen unsere Fans wirklich am Herzen und wir wollen die wirklich nicht vergrätzen. Lass mal
was. Deswegen ist.
So abgefuckt war ich. Das mache ich normalerweise nie. Ich schreibe eigentlich nie irgendwo irgendwas Schlechtes drunter. Und da war ich wirklich, ne? Aber viele Leute haben geschrieben so, ey, weißt du was? Ich freue mich drauf, den Umbau von dir zu sehen. Und ich glaube, das ist das Gute daran. Ne? Sehr viele Leute werden richtig coole Teile.
Na, wunderst du dich, dass das nichts klappt mit dir?
Dann sieht Games Workshop das. Und dann sieht Games Workshop das irgendwann und klaut wieder das Design von irgendwem und macht ganz zufällig das gleiche Modell in einem Jahr oder zwei oder so.
Hoppla. Nee, in fünf. Dauert ja mal ein bisschen.
Ja.
Ja, was anderes aus der Kategorie, wer es kauft, selbst schuld, sind zum Beispiel die von die Organized Scalpers. Da hat der liebe Walra gerade ein tolles Video drüber gemacht, wo er sich tierisch drüber aufregt und an den Anstand und die Moral dieser Menschen appelliert, dass sie doch bitte das sein lassen sollen, weil das ist voll fies den Hobbyisten gegenüber.
Ja, viel Glück damit.
Aber es gibt ja anscheinend Hobbyisten, die Scheiße kaufen für 300% mehr, so, ne? Also, ja, und ich glaube, wenn es ums Geld geht und Menschen, die deshalb Boxen für teurer bei eBay reinstellen und den Vorbestellbutton glühen lassen auf der GW-Seite. Ich glaube, da braucht man nicht an Moral und Anstand appellieren. Und solange das noch Leute kaufen, stört's halt Games Workshop auch nicht. Die stört's erst, wenn sie auf ihren Boxen sitzen bleiben. So, ne?
Niemals.
Ja, aber das Video packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ja, mit Scalpers, da kann man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen, aber am Ende, man muss die Scheiße halt nicht kaufen, ne? Ich glaube, wir haben alle genug Scheiß zu Hause, der uns über die traurigen Stunden hinweg helfen wird, in denen wir nicht die neueste Box zusammenbauen, sondern vielleicht erstmal die 32 Boxen, die wir noch verschweißt im Regal stehen haben.
Ja, und jeder kennt jemanden, der irgendwie einen 3D-Drucker hat. Oder du kaufst halt einfach bei einem der 3000 3D-Druckanbieter und es ist immer noch günstiger als bei GW. Aber es gibt ja genug Leute, die sagen so, boah, nee, das kann ich, mag ich beim Gewissen nicht.
Oder man kitbasht einfach, aber, ne? Und sagt sich vielleicht so, ey, boah, ich finde dieses neue Inquisitor-Gefolge richtig nice. Aber guckt euch die Modelle mal genau an. Man kann da bestimmt aus dem bestehenden Kram von Games Workshop und anderen Anbietern was Geiles kitbashen und das ist dann was wirklich Eigenes, ne? Also, ne? Also jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man ein GW-System mit Nicht-GW-Figuren spielt, glaube ich, muss man nicht haben. Ich glaube, Games Workshop sind wir alle ziemlich egal.
Das ist lange vorbei, wo das noch in irgendeiner Form Ausmaße hatte. Ne? Ey, vor 20 Jahren vielleicht wäre das, wo es noch eine verhältnismäßig kleine Firma war, die irgendwie so, im Prinzip so eine Art Familienunternehmen, so da wäre es angebracht gewesen. Aber seitdem die Corporate sind mit hier irgendwie fetten CEO,
ja, und auch bei den ganzen
AG,
Ja, bei den ganzen Aussteigern, die jetzt ihr eigenes YouTube-Ding machen und so, kann man das ja auch erahnen, was da los ist. Und ich glaube, da braucht man nun wirklich keinen besonderen Platz im Herzen mehr für zu reservieren. Ich glaube, man sollte langsam mal lernen, das Tabletop-Hobby wieder so auszuführen, wie es mal ursprünglich gedacht war und einfach eine gute Zeit mit Freunden haben. Und man ist, glaube ich, keinem großen Unternehmen was schuldig dabei.
Eine Firma, die will, dass du ihre Figuren mit ihren Pinseln und ihren Farben bemalst und sich dann weigert, eine eigene Nasspalette rauszubringen, ist es nicht wert, da würdig da weiter unterstützt zu werden.
Wie emotionaler da wird.
Aber ja, aber Games Workshop macht auch wirklich richtig, richtig gute Sachen. Und ihr seht, ich hab mal wieder einen Hochschulkurs auf der Frank-Elsner Moderationsschule belegt. Wir kommen nämlich direkt zu einem richtig fantastischen Projekt von Games Workshop, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich meine, die großen Zeiten von Warhammer Plus sind durch, der große Release und unsere großen Erwartungen. Und ich habe immer gesagt, oh, wie geil wäre das, bei Games Workshop ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken. So Stichwort Black Library etc. Und ich wusste, dass es ihn gibt, den Voxcast. Das ist nämlich ein Warhammer 40.000 Podcast von Games Workshop. Wahrscheinlich kennt den jeder außer mir, aber für mich war das total neu. Ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn mir nie angehört. Und jetzt habe ich da mal reingehört. Gibt's bei allen gängigen Streaming-Anbietern, glaube ich. Und es gibt ihn auch noch auf YouTube kostenfrei zum Ansehen, immer noch mit Video von diesem Interview. Denn das ist immer so, dass eine Person ein Interview führt. Mir ist der Name gerade entfallen, aber ich kann das mal eben nachgucken. Auf jeden Fall, eine Person führt dieses Interview. Das ist auch sehr professionell, also muss man so sagen. Das ist, glaube ich, irgend so ein Lawmaster-Typ oder so von GW, weil der stellt einfach auch wahnsinnig gute Fragen, kennt sich mit dem Law einfach total gut aus, was natürlich auch peinlich wäre, wenn es bei Games Workshop anders wäre. Hat natürlich hochkarätige Gäste. Das sind halt Gäste, die werden auch nirgendwo anders großartig auftreten, weil die natürlich da in Nottingham irgendwie zum Black Library Treffen sind und danach gehen sie alle einmal kurz zu ihm in seine Podcast-Kammer und nehmen die komplette Staffel Podcast mit ihm auf. Der hat Leute da, Wade aus Warhammer TV macht das, okay, alles klar, die Stimme kam mir auch bekannt vor. Auf jeden Fall, Wade unterhält sich mit allen Größen von Games Workshop. Der hat Jess Goodwin zu Gast, Nick Keim, John Blanche, Mark Bedford, der hat Dan Abnett da, der hat Aaron Dembski-Bowden da, der hat sie alle da. Phil Kelly ist da, der hat Duncan Rhodes noch da, das ist alles ein bisschen älter. Und die plaudern richtig aus dem Nähkästchen. Das ist richtig, richtig geil. Da erfährst du halt total viele Sachen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Custodes, wenn sie also im Umkreis vom Imperator nicht altern.
Oh, geil.
So, das war mir auch neu. Die hauen ständig so Facts raus, die echt mega interessant sind. Macht ja auch Sinn, dass die nicht altern in seiner Aura. So, aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, und deswegen sind sie so loyal, hat er das damit begründet und so, ne? Also du hast da deine Lieblingsautoren und Spieledesigner und hochklassigen Maler, die einfach Interviews geben und richtig geile Sachen erzählen. Richtig geil ist auch die Folge mit John Blanche, die macht nämlich als Hörerlebnis überhaupt keinen Sinn. Dies muss man sich bei YouTube angucken, weil er einfach in der Sendung live ein Bild malt, so. Und am Ende der Folge sagt er dann, ja, ich würde diesen Charakter auch gerne nochmal in Böse malen, 300 Jahre später. Und dann hängen sie einfach eine zweite Folge hinten dran, wo er den gleichen Charakter in derselben Pose nochmal in Böse und als Gefallenen malt, geil, sozusagen. Richtig, richtig geil. Das macht richtig Bock. Du kannst halt sehen, wie John Blanche ein Bild erschafft, so, ne? Und wie er das macht und was er für Farben benutzt. Und ja, richtig, richtig Träumchen. Schön. Richtig toller Podcast. Richtig klasse Projekt. Ich wünschte, ich hätte mich da früher drauf eingelassen, als die Folgen noch top aktuell waren. Aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das hat insgesamt 35 Folgen und dann wurde das nicht weitergemacht. Ist halt von 2020. Ging halt, glaube ich, mit dem Start von Warhammer Plus los. Und ja, das haben sie anscheinend eingestellt, was super schade ist. Aber natürlich, wenn du jede Folge irgendeinen Hochkaräter als Gast hast, ja, dann sind die
hoch. Wie viele davon hast du überhaupt, ne?
Ja, 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 genau. Ja, einige sind auch mehrfach da. Vielleicht hätte man das Konzept anders angehen sollen von Anfang an. Aber vielleicht ist das auch gut, dass es nur 35 Folgen sind. Ich habe sie noch nicht alle gehört, aber wahnsinnig gut, ne? Episode 17 mit Aaron Dembski-Bowden kann ich total empfehlen. Einfach sympathische Typen auch, ne? Und die einfach so richtig aus dem Lore-Nähkästchen plaudern. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, Riesenempfehlung Voxcast von Games Workshop. Richtig klasse. Wenn ihr das natürlich alle schon kennt und ich nur wieder völlig unterm Stein gelebt habe, dann tut mir das natürlich leid. Aber ja, ich fand's fantastisch und höre da immer wieder gerne rein. Weil vor allen Dingen diese alten Größen wie Jess Goodwin und so, ne, ey, mega gut. Richtig, richtig gut. Und mit dem ich auch selber mal geschrieben habe, mit Darius Hinks, gibt's auch eine Folge, der hat die Blackstone Fortress-Romane zum Beispiel geschrieben und die Mephiston-Reihe. Und der ist auch sehr, sehr sympathisch. Macht sehr
schön. Aber ich habe da bis jetzt auch nichts von gehört, ne? Also, bis du es gesagt hast. Ich habe das, wollte eigentlich übers Wochenende mal reingehört haben, hab's nicht hingekriegt, weil rund um die Uhr Kinderspaß am Strand. Aber werde ich auf jeden Fall mal reinhören, weil das klingt super. Und ich wollte nur mal kurz sagen, auch wenn ich jetzt vorhin vielleicht sehr, sehr, sehr negativ und angepisst drüber kam, das stimmt. Aber es liegt halt daran, dass ich halt einfach, ey, ich liebe dieses Produkt, ne? Ich liebe es, liebe es, liebe es, ne? Nichts hat meine letzten, ja, keine Ahnung, fast die letzten 30 Jahre meines 40-jährigen Lebens so sehr geprägt wie das, ne? Und da bin ich dann auch schon mal echt ein bisschen salzig, so.
Ja, kann ich total verstehen, aber ich bin so ein bisschen über den Punkt hinaus, ne? Ich finde das einfach alles nur lustig, so.
Geigenhumor.
Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich finde irgendwie, ja, ich erwarte halt auch überhaupt nichts mehr, ne? Und ich kaufe halt auch echt nicht mehr viel von GW. Obwohl, letztens war ich im Zwergenfürsten hier in Hamburg, weil ich mir diesen Laden unbedingt mal angucken wollte. Wollte mir eigentlich nur ja, einmal schön. Rhinox Hide kaufen und hab aus Versehen einen Captain Misenius mitgenommen, weil der Bits Value einfach unglaublich gut ist.
Ja, 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 ja.
Hoppla, hoppla, hoppla. Naja.
Na, hoppala. Ist es so viel ja, passiert? Ja. Und wie fandst du den Laden?
Ist ganz schön hell. Ist ein, ja, genau. Leute. Ist nicht so ein, irgend so ein unfreundlicher ja. Kack-Nerd, der dich da bedient, sondern sehr freundliche Mitarbeiter, die dir auch sofort irgendwie gute Tipps geben und sowas. Ja, fand ich sehr gut.
Ja. Fand ich auch, als ich da war.
Was ja. machst du draus?
Weißt
du
schon? Sehr sympathisch.
Bitte? Weißt du schon, was du draus baust?
Schon Plan? Ja, also die Energiefaust mit diesen Ornamenten nehme ich auf jeden Fall für meinen Captain von meinen Star Phantoms. Weil ich den Hoshi, wo ich den Namen immer wieder vergesse, cool. der am Ende Huron Blackheart weggeblasen hat, den werde ich bauen. Und zwar so magnetisiert, dass ich ihn einmal im sozusagen normalen, stehenden, kämpfenden Part habe. Aber den Oberkörper will ich abnehmbar machen und den sozusagen auf eine verstümmelte Beinleiche packen kann, dass ich auch die Pose habe, wie er dann da halbtot liegt und Huron wegschießt. Einmal mega. Mit einem wechselbaren Kopf, der total malträtiert ist, und einem wechselbaren Bein, dass die abgerissen sind und er auf einer Diorama-Base liegt, damit man ihn für Fotos direkt vor Huron posieren kann und dann
geil.
Voll gut.
Um die entscheidende Endsequenz darzustellen. So wollte ich das machen.
Ey, ich sehe gerade aus dem Kopf, der könnte man einen prima Titus Kopf machen. Das ist super. Der Unbehelmte.
Der findest du? Also der sieht doch nicht aus wie Titus.
Boah, Alter, mit den beiden Service-Stats und den ganzen Narben im Gesicht, das ist doch relativ...
Dieser Pottschnitt.
Ja, dann machst du da die Seiten ein bisschen weg.
Nö, also ich finde, also für Titus, ganz ehrlich, gab es aus der alten Vanguard Veteran Box diesen einen richtig martialischen Typen mit den Service-Stats, dieser geilen Marine-Frisur, der ist perfekt für Titus. Aber egal. Ja, Voxcast, große Empfehlung, richtig, richtig klasse. Dann haben wir gar nicht mehr so viel auf unserer Liste. Wir haben auch noch ein kleines Event in Vorbereitung. Dazu wird euch Dennis zur Executioners-Folge einen kleinen Flyer präsentieren und da ein bisschen was zu erzählen. Aber wir haben ein anderes Event, was wir noch gerne bewerben wollen, beziehungsweise der Grabowski ist da mehr im Element und erzählt euch mal ein bisschen was zur Hamburg-Bergedorf. Ne? Denn genau. Bergedorf und Horn erschuf der Herr im Zorn. Wissen wir alle. Aber
ist herrlich sowas.
Selbst in Bergedorf gibt es ein, zwei nette Ecken, wo man nicht zusammengeschlagen wird. Und zwar das Kaffee Flop und die Tabletop Freibeuter und die veranstaltende Kleinigkeit, nicht wahr?
Ganz genau. Und zwar am 15. Juli diesen Jahres, also Juli, das Sommerfest der Tabletop Freibeuter Bergedorf. Stattfinden wird es beim Unser Haus e.V. aka Kaffee Flop, wie du eben schon erwähnt hast. Und zwar an der Wentorfer Straße 26 in 21029 Hamburg. So, wer sich das mal irgendwie mitschreiben möchte, wer irgendwie Bock hat, da hinzukommen. Das können werden wir garantiert auch noch dann in die Shownotes packen. Oder André wird das in die Shownotes packen. Die Adresse
kann man ja eigentlich machen. Du hast das mit dem Marxismus vergessen.
Entschuldigung, Verzeihung. Wir, warte. Ihr reißt kurz meine Faust hoch. Wir machen das. Wir. So, ja, die laden nämlich zum gemütlichen Beisammensein ein. Eine Uhrzeit steht noch nicht zu 100% fest, nur grob. Und zwar, dass es gegen Mittag losgehen wird. Tatsächlich werde ich morgen genauere Infos haben. Oder
ab ja,
morgen
aber genauere Infos. Ich sag mal, wer da ab morgens um 9 in Flecktarnklamotten und mit Dosenbier ausgerüstet vor der Tür warten will, ist natürlich herzlich
eingeladen. Sind wir.
Also, ganz genau. Wer von euch die Sendung so nie gesehen hat, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Oh, schön. Ganz genau so. Ah, da kommt Andi wieder mit
seinem geilen Mikro. Ah, der schöne Andi. Ah, der schöne Dennis. Ah, der schöne Nico. Und Grabowski.
Fick dich. Och, ja. Stullen-Andi. Stullen-Andi. Viele wissen ja nicht, wir hatten ja schon eine Hamburger Produktion von Luden aus den frühen 2000ern mit niemand geringerem als Lotto King Karl. Aber das wird ja viel vergessen, dieses Meisterwerk der deutschen Filmgeschichte.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr grandios auf jeden Fall. Sollte man sich mal angesehen haben, ist halt ziemlich nice. Da kann man auch mal gut bei lachen.
Ich finde Grabowski schön. Das nur kurz fürs Protokoll.
Ich finde Sanders ein dummes Arschloch, aber das ändert auch nichts daran. Also von daher ist alles okay.
Er steht nun mal mit im Abspann, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern.
Wer jetzt? Sander oder Grabowski?
Santa.
Ah, Santowski.
Santowski. Ich hatte ja gehofft, er versteht damals den Fingerzeig, als ich Dennis und Nico eingeladen habe, dabei zu sein. Aber er hat nicht von alleine den Hut genommen. Jetzt müssen wir da durch.
Im Sinne von verpiss dich. Wieso werde ich nicht mehr erwähnt? Warum wird mein Name immer weggepiept und meine Beiträge? Ja, keine Ahnung. Deute die Zeichen. Mach selber was draus. Versuch's einfach mal. Naja.
So Skript extra so schreiben, wie hier so Disney-Produktionen für den chinesischen Markt, sodass dann die... da gibt's doch dieses Gerücht, dass beim letzten Star-Wars-Film von der letzten Trilogie die Rolle von dem schwarzen Hauptdarsteller extra so geschnitten wurde, dass man, also geschrieben wurde, dass man den einfach rausschneiden kann, weil Chinesen da nicht so drauf stehen.
In China ja, natürlich. Ja, ist auch voll heftig, dass bei den bei dem Black Panther Postern und sowas hat er immer seinen Helm auf.
Alter. Grob.
Junge. So, kommen wir kurz zum Sommerfest nochmal zurück. Würde ich mal sagen. Ja, wir werden auf jeden Fall da sein und einen Tisch präsentieren, beziehungsweise eine Platte präsentieren. Und zwar eine Platte, auf der wir euch, wenn ihr denn Bock habt zu kommen, zahlreich natürlich, Bad Up Kill Team näher bringen möchten oder wollen. Das werden wir dann mal ein bisschen vorstellen zu unserem Bad Up Malstrom-Komplex Projekt, sag ich mal, was wir so am Laufen haben. Und insgesamt, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, nicht, dass ich was Falsches sage, werden hier 8, mit uns werden 8 Tische bzw. Platten präsentiert. Und unter Umständen sind noch die Kollegen, die wunderbaren, lieben Kollegen von den Dysonauts mit am Start, habe ich mir sagen lassen. Und wer weiß, vielleicht kommt da noch so ein kleines Ding, dass man was zusammen macht, müssen wir mal sehen. Für Speis und Trank soll auch gesorgt sein. Es wird irgendwie der Grill angeschmissen, Kaffee und Kuchen gibt's auch noch und nebenbei natürlich alles andere an Getränken auch. Und ich denke mir, da das alles an einem Samstag stattfinden wird, kann das ein sehr schöner, eine sehr schöne Tagsbeschäftigung auf jeden Fall sein, da mal dezent dem Hobby zu frönen und sich dann einfach mal den ganzen Tag einfach nur mit Tabletop-Gedöns zu beschäftigen
und sich abends noch schön die Dachrinne zu verzinken.
Das auf jeden Fall. Wir sind ja da, also steht das halt außer Frage. Das ist natürlich, ne?
Den Kupferkessel vergolden lassen.
Den Kupferkessel. Schön die Einfahrt neu bekiesen, wenn du verstehst, was ich meine.
Gerhard.
Und ich bin auch dabei. Die Einfahrt neu bekiesen lassen klingt auch wie hier so ein Unrum-Waxing oder so.
Ja, wollte gerade sagen, das klingt so, wie sich das Arschloch fliegen lassen.
Ja.
Übrigens sehr schmerzhaft. Was?
Ah, herrlich. Wir können uns natürlich auch kollektiv die Großhirnrinne wegschoben mit der einen oder anderen Hülse. Also das geht natürlich auch. Ne? Also wir werden auch da ganz solidarisch alle in komplett Flecktarn irgendwie Camouflage, urban Kackscheiße rumtouren und 50 Loch Doc Martens mit Kniegelenk, ist ganz klar. Und dann wird auch nicht vom Leder gelassen.
Wir sehen einfach aus wie der Cast vom Street Fighter Realfilm.
Boah. So sieht's aus.
Boah, dann komme ich doch.
Santa, bist du noch da? Das war eben nicht ganz gemein.
Oh Gott.
Man hört einfach nur nichts mehr. Ich hatte jetzt kurz ein schlechtes Gewissen, aber das ist auch schnell wieder vorbei.
Hattest du gar nicht, um zu lügen.
Stimmt.
Das stimmt auch wieder. Der ist ja immer noch da.
Geh jetzt.
Los, verpiss dich.
Nein.
Fang an zu rauchen. Mach was Sinnvolles.
Du musst rauchen.
Genau.
Ja, so viel. Du baust auch eine Spielplatte für unser kleinen Event-Tag da, ne?
Genau.
Wunderschön.
Ich bin auch dabei, eine Spielplatte zu basteln. Eine sehr bergige Spielplatte. Mm. Mit einer
egal, wo ich hinfahre, alles erinnert mich an sie.
Oh Gott.
Das war die Inspiration.
Zwei so riesige Silos in der Mitte.
Ja, einfach so ein Todestal in der Mitte.
Du, also ganz ehrlich, die Chance, dass das geil wird, steht halt 50-50. Ne? Können aber auch nur 50% sein.
Oder 50%.
Was man vielleicht auch erwähnen sollte, dass halt diese Spielplatte am Ende des Abends verbrannt wird. Also komm vorbei.
Ja. Ja, wir haben da 2 bis 10 Polenböllerinnen versteckt.
Und ein Schlauchboot.
Ich sag mal so, ihr solltet besser keine 1 würfeln.
Also danach gibt's dann auch eine Soli-Veranstaltung fürs Flop, weil da diverse
Brand. Und ein Schlauchboot.
Wenn ihr einen Herrschrittmacher habt, dürft ihr auch nicht zu nah ran.
Und vielleicht.
Also bringt lieber ein bisschen Kohle zum Spenden mit. Ja. So sind wir eigentlich durch mit diesem Sonderrelease. Wir sind auch über eine Stunde jetzt dabei. Und war auch besser, dass wir das als Spezial ausgelagert haben und nicht jetzt mit dem Bud-Up-Content anfangen.
Boah, das wird zäh, ja.
Hat schon letztes.
Ich glaube auch.
Ja, das ist. Wir tun unsere Zuhörer im Allgemeinen leid, aber die haben ja auch selber Schuld. Das ist
eigentlich nicht, nein.
Ist so ein bisschen wie, wer es kauft, ist selber schuld. Bei uns ist eher, wer es gratis konsumiert.
Das sind Soundmasochisten.
Hey, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür.
Fürs gratis Konsumieren. Gern
geschehen.
Ja, Mann.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja toll, ist ja nichts umsonst, ne? Und wenn es Lebenszeit ist.
Lasst uns ein Like da, drückt auf die Glocke und Fasst uns einmal in die Glocke und dann liked auf jeden Fall nochmal unsere Sonic Blaster 40K Playlist.
Und für 69,99
ja.
Könnt ihr an allen
haben wir noch gar nicht erwähnt, ne?
Könnt ihr auf jeden Fall mal mit uns chatten. Ich sehe gerade, wir haben 249 Likes für die Sonic Blaster 40K Playlist, die inzwischen 16 Stunden und 39 Minuten lang ist. Also damit kann man sich fast jetzt schon, damit kann man sich schon über einen halben Tag versauen.
Och Herr.
Ja, die ist halt schon wild. Ey.
Und deshalb. Genau aus dem Grund fügen wir da auch heute nichts hinzu, aber checkt unsere ganzen Social-Media-Kanäle aus, Facebook, Instagram, Twitter, guckt euch die Playlist an. Ich bin auch gerade dabei, eine Playlist zu erstellen mit allen Butt-Up-Folgen, damit man sich die irgendwann, wenn das Thema mal durch ist, im Ganzen hintereinander anhören kann. Ja, und so verabschieden wir uns. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr genießt diesen kleinen Spezial-Release. Tschüss.
Adieu. Spezial. Chaos. Chaos.